Hi, mein Name ist Nathalie und ich heiße euch herzlich willkommen zu meiner Startup-Schule.
Ich freue mich, dass ich euch bei eurem Vorhaben, egal welcher Art es auch ist, von Beginn an begleiten und unterstützen darf. Hast du also ein Startup in Planung oder möchtest dich selbst weiterentwickeln oder hast irgendein Vorhaben, bei dem du nicht genau weißt, wie du anfangen sollst, dann bist du bei mir hier genau richtig.
Hey, ich habe ein Interview geführt mit Daniel Kraus, dem Gründer von Flixbus, und das Interview ist einfach grandios geworden. Daniel hat mich nach Berlin in sein Office eingeladen und wir haben ganz viel Gelegenheit gehabt, uns auszutauschen. Daniel verrät uns, wie Flixbus, also dieses riesige Unternehmen mittlerweile, angefangen hat, seine Anfänge genommen hat, wie aus dieser fixen Idee dieses Imperium geworden ist. Daniel verrät uns auch, wieso es so wichtig ist, an die eigene Idee, an das eigene Vorhaben zu glauben, warum der Wille da sein muss. Und dass auch, wenn man auf dem Weg dahin mal scheitert, dass die Idee in den Grundfesten nicht erschüttert werden darf. Er verrät uns auch, warum Leichtigkeit im Gründungsprozess so unglaublich wichtig ist und wieso er das Ganze als Spiel betrachtet. Und zuletzt, wieso ja, du das auch wirklich wollen musst, weil dein Startup dein Leben wird und die Work-Life-Balance auch ein bisschen aus der Balance geraten kann. Dass sich das Ganze aber lohnt, das wird absolut deutlich. Es wird deutlich, dass hinter Flixbus eine große Vision steht. Daniel bewegt Menschen und es ist nicht einfach ein Busunternehmen, sondern da steckt viel, viel mehr hinter. Es steckt ein großes Warum dahinter. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Hören. Ihr werdet sehr, sehr viel mitnehmen können. Hallo lieber Daniel, vielen lieben Dank, dass ich dich heute hier in meinem Podcast in der Startup-Schule begrüßen darf. Es freut mich sehr. Wir sitzen hier in Berlin in deinem Office.
Ja, das ist richtig. Kurz vor Feierabend, Freitag, noch ein bisschen interviewen. Das ist ein sehr, sehr angenehmer Ausklang. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
Ich bin sehr, sehr interessiert an dem, was du tust und auch, wie es dazu gekommen ist. Wenn du magst, kannst du dich vielleicht erstmal selbst ein bisschen vorstellen, was du tust. Ich meine, viele kennen dich oder beziehungsweise dein Unternehmen, aber vielleicht hast du trotzdem Lust, ein paar Worte zu sagen.
Das mache ich doch gerne. Ich bin Daniel, mittlerweile oder noch, je nachdem, 34 und ich bin einer der Gründer und auch Geschäftsführer von Flixbus und bei uns im Prinzip für die ganze Software und Technologie verantwortlich.
Flixbus ist ja jetzt mittlerweile ein riesengroßes Unternehmen. Magst du mal anfangen oder erzählen, wie das so seine Anfänge genommen hat?
Das stimmt. Also mittlerweile ist es tatsächlich wow. Ich meine, wir hatten heute unser erstes Cover auf der Wirtschaftswoche. Das war, da war ich tatsächlich ein Stück weit stolz, als ich es gesehen habe.
Cool.
Und es war auch nicht unbedingt so vorauszusehen, als wir damals, na, ich würde sagen 2011, die ersten Grundsteine gelegt haben. Und dann 2013 final gestartet sind. Letztlich haben wir drei überlegt, was wir machen können. Wir wollten unternehmerisch tätig werden. André und ich kennen uns seit 25 Jahren. Wir waren zusammen auf der Schule und wir hatten auch schon mal ein Unternehmen zusammen. Und Jochen und André haben sich dann bei der Boston Consulting Group kennengelernt. Und irgendwann waren wir freitags immer konspirativ in der Newsbar, so heißt der Schuppen, in München gesessen und haben ganz viele Sachen durchgehirnt und diskutiert. Und das Einzige, was uns wirklich wichtig war, ist, dass wir was machen, was einen echten Mehrwert bietet. Also nicht sozusagen noch irgendeine App und irgendwas rein Virtuelles, sondern irgendwas, was Impact hat, also was tatsächlich ein Stück weit uns verändert. Ja? Und dann kamen die Busse eher zufällig, weil dieses Gesetz eben liberalisiert worden ist und darüber sind wir gestoßen. Und Busse, ich meine, das hat schon tatsächlich Impact. Das bewegt sozusagen im wahrsten Sinne des Wortes die Menschen. Mhm. Und wir haben uns einfach überlegt, wenn dieser Markt liberalisiert wird, dann kann man doch mit Technologie und vielleicht zusammen mit den Partnern, die auch wissen, wie Busse betrieben werden, wie das alles läuft, mit Maintenance, Wartung, das ganze Thema mit den Fahrzeugen, mit den Fahrern, da kann man auch bestimmt irgendwie die alte und die neue Welt zusammenbauen und kann dann einfach eine alternative Möglichkeit schaffen, wo Menschen noch günstiger und vielleicht auch an Stellen kommen, die vorher so nicht erreichbar waren oder nur sehr teuer oder eben mit dem eigenen Auto. Und somit haben wir quasi den Bus, den Fernbus, nach Deutschland gebracht und mittlerweile nach Europa und bis hin in die USA exportiert.
Mhm. Und Flixtrain gibt es jetzt auch.
Ja, stimmt.
Aber da komme ich gleich noch zu. Das ist ganz spannend, weil ich habe gerade mit meiner besten Freundin gesprochen und gesagt, was wäre so das, was dich interessiert, wenn ich jetzt mit jemandem spreche, der Gründer ist, erfolgreicher Gründer ist. Dann sagte sie, ja, also mich würde tatsächlich interessieren, war das so die Idee, die erst da stand, oder war so dieses Gefühl, okay, ich muss irgendwie etwas ja, Neues, Innovatives auf den Markt bringen, um damit sehr viel Geld zu machen, sehr erfolgreich zu werden. Also was ist so die Motivation dahinter?
Für mich war die Motivation tatsächlich, was zu bewegen. Ja. Ich hatte schon immer in der Schule und in auch anderen Unternehmen, in denen ich vorher arbeiten durfte, hin und wieder ein Thema mit Obrigkeiten oder dass ich es nicht verstanden habe oder dass ich das Gefühl hatte, das, was ich mache, ist irgendwie, das hat keine Bedeutung. Und deswegen wollte ich einfach selber wieder frei gestalten dürfen. Und da war der Impuls tatsächlich, lass ein Unternehmen gründen. Mhm. Und der war auch schon sehr lange in mir. Wie gesagt, André und ich hatten 2005 schon mal einen kleinen Laden. Und dann kam der Bus uns gerade recht sozusagen, weil es ist schon so, es ist ein netter Nebeneffekt, wenn das erfolgreich ist, dass man damit auch Geld verdienen kann, ohne Frage. Das Geilste ist aber, wenn es erfolgreich ist, dass man jeden Tag wieder aufs Neue herein darf und weitergestalten darf und mit dem Team, das man zusammengestellt hat, irgendwie tatsächlich was Cooles auf die Straße bringen. Und wenn du dann siehst, was wir für Geschichten damit erzeugen können, dass Menschen ihre Familie besuchen, dass alte Leute wieder ihre Enkel sehen, dass sich Menschen kennenlernen und im Bus heiraten. Das ist schon eine tolle Sache und ich glaube, das ist das, was dann wirklich auch das teilweise anstrengende Gründerdasein aufwiegt, denn Geld alleine kann einen nicht über so eine lange Zeit motivieren und das war auch der Grund, warum wir, wie gesagt, was Echtes schaffen wollten, weil ich meine, überall sind Busse und jetzt auch Züge, da muss ich jedes Mal grinsen, wenn ich einen sehe. Das ist besser als irgendwas nicht Greifbares.
Ja, ich habe auch eben gesagt, meiner Meinung nach hat jeder schon mal einen Flixbus genommen mittlerweile. Das glaube ich auch, ja. Das ist so Wahnsinn.
Statistisch gesehen haben wir mittlerweile über 100 Millionen Menschen transportiert. Ja. Das heißt, eigentlich müsste schon zumindest jeder Deutsche mal gefahren sein. Ja. Aber es gilt ja nicht ganz, weil wir auch in Europa schon und in den USA tätig sind.
Wahnsinn. Ich frage dich gleich noch, was es so mit dir macht und was es in dir auslöst. Ich meine, ein Stück weit hast du es ja schon gesagt. Und ob du das auch so erwartet hast. Aber vorher würde ich ganz gerne eine andere Sache ansprechen. Und zwar ist das ja jetzt, wenn ich Gründerin oder Gründer bin und habe da irgendwie eine Idee und habe zum Beispiel ein kleines Produkt, irgendwas, was ich entwickeln lassen will, mache erstmal eine Miniserie und bringe das dann so ganz lean als Prototyp auf den Markt. Das ist ja jetzt was anderes, was ihr da gemacht habt. Ne? Das ist, ihr habt ja schon eine Infrastruktur geschaffen. Oder würdest du schon sagen, das war auch so in die Richtung?
Ja und nein. Ich meine, jetzt ist es tatsächlich nach 5 Jahren einfach groß und dann ist es selbst für Außenstehende schwierig, die Grundzüge wieder sozusagen auseinanderzubauen und zu gucken, wie es begonnen hat. Aber eigentlich war es bei uns nicht anders. Als wir angefangen haben, war es relevant, die Buspartner davon zu überzeugen, dass sie mit uns Flixbus zusammen aufbauen. Und mittlerweile würde ich sagen, sind wir schon Verkehrsprofis ein Stück weit. Damals hatten wir wenig Ahnung von Bussen. Und dann sind wir von Busunternehmen zu Busunternehmen gefahren und haben die versucht zu überzeugen. Und wenn die dann Fragen hatten, die wir nicht direkt beantworten können, haben wir gesagt, ja, ja, das wissen wir, das haben wir daheim, das bringen wir das nächste Mal mit. Dann sind wir nach Hause gefahren und haben dann mit Interviews, mit Recherche, haben wir die Fragen einfach beantwortet und immer weiter Wissen aufgebaut und haben somit das Produkt sukzessive aufgebaut. Und als es dann live war auf der Straße, haben wir ja auch nicht gleich mit irgendwie über 1500 Bussen begonnen, sondern mit ein paar 30, 40, 50 und auch mit wenigen Strecken, wo wir damals sicher waren, dass die von den Menschen auch gefordert waren. Ne? Also wir haben versucht herauszufinden, was ist denn der Bedarf, von wo nach wo wollen die fahren. Und das war natürlich jetzt nicht noch irgendwie tausende Haltestellen, sondern 2 Hände voll. Und dann ist es sukzessive eben gewachsen. Und auch was die Sachen angeht, wie gut ist es irgendwie zu buchen, wie einfach, ja? Internet im Bus, das ist alles nach und nach entstanden. Von daher haben wir das eigentlich nicht anders gemacht. Und ich halte das auch für richtig, weil es gibt ja so ein Sprichwort, ich weiß nicht, wer das gesagt hat, bestimmt irgendwie so ein Promi wie Mark Zuckerberg. Für das erste Produkt, mit dem du an den Markt gibst, solltest du dich schon noch schämen, weil sonst verlierst du vielleicht zu viel Zeit, irgendwie rumzutweaken und das echte Feedback kriegst du nur von den Kunden. Sonst schließt du zu oft von dir auf andere und das kann einfach auch falsch sein.
Mhm. Wie lange hat diese Phase gedauert, so dieses Ausprobieren mit, sag ich mal, 30, 40 Bussen?
Letztlich haben wir sozusagen die Vorbereitungsphase, das war im Prinzip 2 Jahre, ja, wo wir auch dann mit den Partnern gesprochen haben, Investoren gesucht haben, rumprobiert haben, was ist das beste Anfangsnetz, wo ist der beste Preispunkt und so. Und dann, als wir angefangen haben mit den ersten Bussen, ging es schon recht schnell, weil uns klar war, der Markt ist riesig und es klappt nur dann, wenn ein Mensch, der zu Flixbus geht, auch wirklich alles findet, was er sucht. Das ist nämlich nicht relevant, wenn ein Ticket irgendwie 1 Euro kostet von Hamburg nach Berlin, weil wenn du von Friedrichshafen nach Warnemünde fahren willst, und du findest es nicht, dann ist es ja egal, dass zwischen Hamburg und Berlin das Ticket 1 Euro kostet. Von daher war uns klar, dass wir sehr schnell ein sehr dichtes Netz, ein sehr, sehr gutes Angebot schaffen müssen, weil das Angebot ist letztlich der Schlüssel. Das ist so ein bisschen auch, warum jetzt mittlerweile viele zu Amazon gehen. Mhm. Kriegst du alles, Service ist gut. Die sind aber nicht mehr der günstigste. Die sind preis-leistungsmäßig sehr gut. Aber das reicht, dass es mich dahin zieht. Früher habe ich noch im Internet alles Mögliche verglichen. Wie gesagt, jetzt lockt mich sozusagen deren Inventar.
Hm. Ihr wart ja am Anfang zu dritt, hast du gesagt. Wie viele seid ihr heute?
Wir sind heute 4 in der Geschäftsführung. Wir haben uns, ich glaube, vor 2 Jahren, das ist mittlerweile schon her, Zeit rennt, mit dem Arndt verstärkt. Das ist jetzt unser CFO. Der war früher der CFO von der Air Berlin, weil wir mit der Größe einfach immer mehr professionalisieren müssen auch. Und da war es gut, einen Profi noch mit an Bord zu holen, weil wir auch in der Geschäftsführung seit jeher und immer noch fokussiert sind. Ich hatte ja schon gesagt, ich mache Technologie, Arndt ist für die Finanzen zuständig, Jochen macht HR und Corporate Development, der schaut quasi, wo sind Möglichkeiten, dass wir noch weiter wachsen können. Neue Themen, USA, Charter und André ist quasi fürs ganze Geschäft zuständig, ja, der schaut, dass der Laden läuft.
Ja, ja. Wie wichtig war das am Anfang, dass ihr eben dieses Team zusammen hattet, schon recht schnell? Und ich meine, du hast gerade schon so ein bisschen von den Herausforderungen des Gründerdaseins gesprochen.
Sehr gute Frage. Also man sagt ja immer, oder man spricht immer jetzt, wenn man in die USA guckt, von Mark Zuckerberg, von Bill Gates. Und ich bin auch manchmal verleitet zu sagen, Gott, alleine, wie haben die das geschafft? Ja, da brauchst du ja Superkräfte. Ich hätte mich wahrscheinlich aus dem Fenster gestürzt. Ehrlicherweise waren auch die fast, also zu den allermeisten Teilen nicht alleine. Bill Gates hatte Paul Allen, Zuckerberg hatte ja so ein paar Menschen, die da irgendwie zwischenzeitlich mit dabei und dann wieder draus waren. Und ich hatte eben Jochen und André. Das ist der Schlüssel. Also das Team ist alles. Alleine wäre ich nicht imstande gewesen. Mhm. Wir sind sehr unterschiedlich und das ist komplementär zusammengebaut. Wir ergänzen uns sehr gut. Und nur weil das so stabil ist und weil wir eben unterschiedliche Stärken haben, waren wir überhaupt in der Lage, das zu schaffen. Ich glaube auch, wir als Team hätten wahrscheinlich andere Ideen realisieren können. Wir hatten Glück und ich bin dankbar dafür, dass es jetzt eben der Bus war, weil das Zweite neben dem Team, was essentiell ist, ist erstmal der Markt, der in meinen Augen groß genug sein muss. Weil wenn das Team warst und du hast eine mega brillante Idee, aber der Markt sind nur 3 oder 4 Leute, meine Güte, ja, dann wird es auch kein großes Unternehmen werden. Mhm. Von daher ist in meinen Augen Team und Markt und dann darauf basierend kannst du eine Idee entwickeln. Die muss natürlich auch gut sein und das Businessmodell, das da dran hängt, muss natürlich gut sein und es muss skalieren und so. Aber wenn du ein nicht stabiles Team hast oder einen zu kleinen Markt, ist die Idee eigentlich nicht so wirklich relevant.
Mhm. Du hast jetzt gesagt, ihr hattet davor schon mal etwas gegründet. War das dem zuträglich, dass ihr jetzt eben, ich würde schon sagen, das kann man ja als Serial Entrepreneurship bezeichnen, dass ihr tatsächlich...
Nee. Also das war, der Laden hieß KS IT Consulting, okay. Das ist total kreativ, K für Kraus, S für Schwemmlein.
Ja.
Und es war eher so eine studentische, ich sag mal, IT-Beratung. Wir waren dann noch ein paar Studenten angegliedert und so, und da haben wir halt für kleine Mittelständler Technologielösungen geschaffen. Was interessant ist, ist, dass du von Anfang an Ownership lernst und Verantwortung. Das heißt, du musst ja auch als Kleinstunternehmen gleich dich mit Regulatorien auseinandersetzen, deine Steuererklärung machen, Buchführung und all das. Da lernst du schon mal, was es heißt, selbstständig zu sein. Das hilft. Aber ich würde es eben noch nicht als Serial Entrepreneur bezeichnen. Es hat auch tatsächlich geholfen, mich darin zu bestärken, dass ich selbstständig sein möchte. Und das bedeutet, du hast ein Stück weit was mitgenommen. Wo wir aber auch sehr viel mitgenommen haben, glaube ich, gerade jetzt auch, wenn der Laden mal größer ist wie Flixbus, ist in der Zeit, in der wir einfach schon gearbeitet haben.
Mhm.
Wir haben ja irgendwie zwischen 6 und 8 Jahre schon gearbeitet und ich glaube, wenn du dann als Boston Consulting Berater im großen Unternehmen siehst, was läuft nicht und wie kann man Dinge verbessern, ist das relevant. Ich habe zuletzt bei Microsoft gearbeitet, aber vorher auch schon bei Siemens und in der Automobilindustrie bei Marquardt. Da lernst du sehr viel über Abläufe und worauf du Wert legen musst. Und auch, dass der hehrste Anspruch nicht ausreichend ist, weil da draußen gibt es sehr viele unterschiedliche Interessen und du musst dann mit Diplomatie die schon zusammenbringen, weil sonst kann es passieren, dass du aus Versehen nur in den Tisch gezogen wirst und solange du es als Nestwärme empfindest, ist es nett, aber das fängt auch schnell das Brennen an.
Ja. Also ihr habt euch auch viel inhaltliches Wissen, also ich meine viele, die jetzt, sag ich mal, Studierende, die anfangen oder sagen, sie wollen ein Startup gründen, die haben noch nicht mal irgendwie BWL-Kenntnisse oder sowas, das hattet ihr jetzt schon in irgendeiner Art und Weise, also ihr musstet nicht von der Pike auf anfangen, oder?
Genau, das ist richtig und es ist sicher hilfreich. Ich glaube, es ist nicht notwendig. Es reduziert faktisch in meinen Augen das Risiko. Ja, weil wenn du jetzt nach dem Abi direkt dich selbstständig machst und der Markt ist da und du hast eine geile Idee und ein cooles Team, ich würde es machen. Ich meine, die kriegen mittlerweile bis zu 2 Jahre geschenkt oder es gibt kein Zivi mehr und dann gibt es G12 und so. Von daher, why not? Und mit dem Bachelor kannst du auch ein Jahr später studieren. Wenn du aber dieses Fachwissen noch nicht hast, dann musst du es halt on the fly lernen, trial and error. Und dann ist es auch sehr hilfreich, wenn du irgendwie Vertraute hast, denen du wirklich vertrauen kannst und die dich dann in bestimmten Bereichen, ob das jetzt Steuern oder Recht ist, beraten. Aber es ist natürlich ein erhöhtes Risiko, dass du aus Versehen einen Fehler machst, weil du es eben nicht besser weißt. Mhm. Und gerade zu Beginn können solche Fehler schon hinten raus sehr teuer werden.
Ja. Absolut. Jetzt zu meiner Frage, die ich eben schon stellen wollte, weil sie mich so sehr interessiert. Hast du das so erwartet, dass das so kommt?
Ich habe es gehofft. Also erwartet habe ich es nicht. Ich bin Erwartung. Ich habe es mir gewünscht und ich habe es gehofft. Erwartung ist schwierig. Ich bin ein Mensch, der versucht, sehr reflektiert durchs Leben zu gehen. Von daher bin ich tatsächlich, wie ich es vorhin gesagt hatte, jeden Tag dankbar. Und ich versuche auch so ein bisschen an diese Sachen ausreichend demütig und achtsam heranzugehen. Von daher wäre es irgendwie vermessen zu sagen, ich habe das erwartet und yeah, ist genauso gekommen. Ich bin einfach ein geiler Typ. Das ist Quatsch. Aber natürlich wünschst du dir das. Und du musst da auch ganz fest dran glauben, ja? Weil am Anfang gibt es einfach zu viele Rückschläge. Und da hatten wir einfach ein gutes Händchen und haben sehr viel gearbeitet und haben ein tolles Team, dass dieser Wunsch jetzt in Erfüllung gegangen ist. Hm. Aber wirklich erwartet, dass es so groß wird.
Aber wann war so der erste Zeitpunkt, dass du gemerkt hast, okay, da wird was draus. Also das wird richtig was. Das wird von Kunden gekauft, das wird von Kunden angenommen und wir können das gut skalieren.
Ich würde sagen, dadurch, dass das Thema neu war und uns auch die Presse geholfen hat, der ganzen Branche, weil es einfach eine Alternative zum Flugzeug, zum Zug und zum Individualverkehr, so im eigenen Auto war, war das Gefühl schon sehr relativ früh da, dass es was wird. Ich denke so, Ende 2013, Anfang 2014 war klar, wenn wir das richtig machen, dann kann das groß werden. Und ich glaube, der Durchbruch war dann, als wir mein Fernbus und Flixbus zusammen fusioniert haben, weil wir damit die beiden stärksten Startups zusammengebracht haben und ein Stück weit verhindern konnten, dass es einen lachenden Dritten, im schlechtesten Fall einen Konzern gibt, und wir das Ganze eben auch dann nachhaltig betreiben können, sodass wirklich alle was davon haben, die Buspartner, wir und die Kunden. Und da war dann klar, jetzt heißt es einfach nur noch harte Arbeit, aber das Geschäftsmodell funktioniert.
Mhm. Wie nah habt ihr da am Kunden gearbeitet? Weil du sagtest ja gerade, du merkst jetzt heute, okay, das ist ja schon eine große Sache. Wir bewegen Leute, wir sorgen dafür. Es ist nicht einfach nur eine Busfahrt, die wir da verkaufen, sondern es ist tatsächlich so, dass wir einen Mehrwert schaffen für die Menschen, dass wir sagen, wir können irgendwie Familien dadurch zusammenbringen. War das recht schnell klar, dass es irgendwie doch eine größere Vision ist, die dahinter ist?
Das hat sich tatsächlich schnell herauskristallisiert, weil du diese kleinen Geschichten, die fangen eigentlich von Tag 1 an. Und da gibt es manchmal nicht so schöne, aber es gibt einfach sehr viele, die einen wirklich bewegen, und die sammelst du über die Zeit auch, da sammeln sich also Anekdoten nöcher und nöcher, und das hat sich tatsächlich, also würde ich sagen, früh herausgestellt. Deswegen die Vision, die wir haben, to bring smart and green mobility for everyone to experience the world, die ist auch schon wirklich sehr, sehr alt. Mittlerweile ist sie in Englisch und ich kann sie auch nur in Englisch leider. Also ich kann mir jetzt natürlich Mühe geben, sie zu übersetzen, aber das Grundprinzip ist tatsächlich ist schon sehr alt.
Und du lebst das ja durch und durch, das ist ein grünes T-Shirt.
Ich habe immer irgendwas dazu? Grünes.
Oder
ich habe immer irgendwas Grünes. Heute ist ein T-Shirt.
Grüne Socken.
Es können grüne Socken sein, grüne Schuhe, grüne Shorts, alles mögliche.
Wie toll. Sehr schön. Ja, ich habe schon viel gehört von das Logo des Unternehmens irgendwo hin tätowiert oder so, aber dass du das so...
Es gibt tatsächlich, also ich habe es noch nicht gemacht, aber wir hatten mal einen Instagram-Post, das ist auch schon 2-3 Jahre her, wo sich, ich weiß nicht, ob es Gäste waren oder ob es Fahrer waren, die haben sich tatsächlich den Bus tätowieren lassen. Also das hat mich auf der einen Seite begeistert, auf der anderen Seite habe ich mir auch gedacht, oh Gott, hoffentlich bleibt es weiterhin grün und gut und bestehen und... die beiden weiterhin Fans, weil sonst hast du es ein bisschen in dieser Autowerbung, wo sie sich gegenseitig suchen nach dem gleichen Namen, weil sie die Tattoos schon vorher stecken haben müssen.
Ja, sehr lustig. Und hinzu kommt noch, dass ihr ja auch Arbeitsplätze irgendwann geschaffen habt. Was ist das für ein Gefühl? Das stelle ich mir halt als Gründerin jetzt sehr, sehr, sehr toll vor, irgendwann zu merken, okay, ich sorge dafür, dass Menschen Arbeit haben.
Also das ist primär natürlich Stolz, weil du siehst, dass da was entsteht, ja, und eben nicht nur jetzt das Produkt oder der Service, sondern tatsächlich einfach auch die Möglichkeit, dass Menschen arbeiten, dass die wachsen, sich weiterentwickeln, dass da vielleicht Familien stehen. Und jetzt nicht nur direkt bei uns hier mit den 1300 Kollegen, irgendwie so sind wir, glaube ich, gerade, sondern eben auch drumherum mit den ganzen Partnern. Das sind über 7000 Fahrer, das ist schon toll. Gleichzeitig muss man sich immer auch vor Augen führen, dass es aber eine Menge Verantwortung ist, weil wenn du die jetzt erstmal an Bord gebracht hast, dann bist du eben dafür verantwortlich, hast ein Stück weit eine Fürsorgepflicht, und der musst du gerecht werden, das sollte man sich auch, dessen sollte man sich bewusst sein.
Mhm. Ja. Jetzt merke ich, ihr hattet diese große Vision. Denkst du, das ist ein Stück weit ein Rezept? Aber wenn ich sage, ich mache das nicht nur, um Geld zu verdienen oder mir irgendwie ein to make a living auf Deutsch irgendwie, ja, ne, so meinen, ja, Unterhalt zu verdienen, sondern ich habe tatsächlich irgendwas, womit ich einen Mehrwert schaffen möchte, die Menschen glücklich machen möchte. Denkst du, das ist irgendwie so ein, ja, oder hast du irgendwelche Erfolgsgeheimnisse für Startup-Gründerinnen und Gründer?
Also grundsätzlich ist es tatsächlich so, man muss sich vor Augen führen, dass das schlichtweg harte Arbeit ist, und da muss man Bock drauf haben. Als Gründer ist Work-Life-Balance irgendwann etwas ad absurd geführt, weil das ist dein Leben. Flixbus ist quasi mein Leben, punktum. Und das muss man wollen. Das ist das eine. Das andere ist, man muss dran glauben. Denn dieser Glaube, oder ich habe es gerade, absoluter Wille, das ist das Einzige, was dich dann auch mal über Tiefphasen oder Rückschläge sozusagen bringt, weil du hast sonst erstmal nichts anderes. Ne? Du musst dir 100% sicher sein, das wird was. Ja? Und selbst im Angesichts des Scheiterns, was es hin und wieder geben kann, darf das nicht antastbar sein. Mhm. Und dann ist es für mich noch tatsächlich sehr wichtig, aber das ist, wie ich persönlich darauf gucke, ich versuche da im Ganzen eine gewisse Leichtigkeit abzugewinnen. Also es gibt auch ein Interview, in dem ich, ja, jetzt nicht perfekt zitiert worden bin, aber das Kernelement ist schon richtig. Ich sehe das hier ein Stück weit wie ein Spiel. Und zwar nicht hasardeurhaft, sondern ich habe früher viel Computer gespielt, LAN-Partys mit meinen Kumpels gemacht und auch viel Sport gemacht. Ne? Ist ja auch ein Spiel, heißt ja Volleyballspiel. Also das ist der Sport, in dem ich zu Hause war. Du fängst sowas ja nicht an, weil du verlieren willst, sondern du willst gewinnen. Ne? Und genauso hier ist es auch so. Ich möchte, dass es erfolgreich wird. Und es ist aber trotzdem so, dass jetzt, es explodiert nichts. Ja, natürlich, auf der Straße sind wir für die Menschen verantwortlich, und da darf man nicht irgendwie drüber hinwegsehen. Jetzt bei mir in der Technologie, im Worst Case geht ja mal ein Service down. Da stirbt keiner dran. Man darf, glaube ich, nicht zu sehr verkrampfen, weil Angst ist für mich ein negatives Gefühl. Das führt vielleicht dazu, dass du keine Entscheidungen triffst. Das halte ich für sehr schlecht. Und deswegen habe ich immer so Spiele-Analogien und sehe das hier so ein bisschen wie ein Echtzeitstrategiespiel. Und mir ist durchaus bewusst, dass da auch echte Menschenleben dranhängen, und die würde ich nicht aufs Spiel setzen. Aber ich bin trotzdem der Meinung, man darf eben das Ganze nicht zu verbittert und verbissen sehen.
Ja. Du hast gerade von Herausforderungen gesprochen, so gerade am Anfang. Was sind so die größten Herausforderungen, die ich erwarten darf, wenn ich gründe?
Die größten Herausforderungen in meinen Augen sind tatsächlich, dass wahnsinnig viele Kleinigkeiten auf einen hereinprasseln. Du bist am Anfang damit beschäftigt, du hast eine Idee. Du weißt, du hast vielleicht auch einen Markt und du hast ein Team und du weißt, es wird geil. Ja, aber das heißt ja noch lange nicht, dass das alle sofort auch so wahrnehmen und sagen, super, hey, komm, wir machen die Bahn frei. Nee, im Gegenteil, du musst dann Dinge anmelden, und dann gibt es Regulatorien, es gibt Gesetze und tausend Sachen, die eigentlich sekundär sind. Und die große Herausforderung ist, das sauber zu balancieren. Man darf sich, glaube ich, davon nicht zu sehr aufhalten lassen. Man darf aber auch nicht alles wegwischen und wegdrücken und irgendwie zusammenbasteln, weil dann kracht es wie ein Kartenhaus zusammen. Und das ist schon eine Herausforderung, den Fokus zu behalten und sich, wie gesagt, von etwaigen Regulatorien und was man alles machen muss, nicht zu sehr zurückzuhalten und trotzdem so schnell wie möglich sich zu bewegen. Ansonsten sind es die gleichen Herausforderungen, die man sonst auch immer hat. Man muss jeden Tag Entscheidungen treffen. Manchmal sind da auch welche dabei, die nicht so schön sind. wenn man sich mal vom Mitarbeiter trennt, wenn man vielleicht einen Teilbereich zumachen muss, eine Linie oder irgendwas. Da muss man sich quasi immer seinem inneren Schweinehund stellen und darf im Prinzip da sich nicht wegducken. Weil das kann man natürlich als Gründer oder als Geschäftsführer nicht. Du bist sozusagen Lender of Last Resort. Das heißt, was zu dir eskaliert, ich meine, wenn du wegguckst, macht es halt keiner. Irgendwann wird es halt toxisch. Und deswegen am besten einfach immer gleich alles angehen.
Ja, ja. Wie wichtig war dein Umfeld, was das Umfeld so gesagt hat? Gibt es da, oder ich weiß nicht, was deine Eltern mich auch gesagt haben, das ist immer so das klassische Beispiel.
Mein Umfeld ist gerade zu Besuch und sitzt da vorne. meine Verlobte.
Ja.
Also es ist für mich, ich glaube, das kann jeder oder muss jeder für sich selbst entscheiden. Für mich ist es sehr wichtig, weil ich hatte ja schon gesagt, der Laden wird ein Stück weit dein Leben. Und du brauchst aber daneben noch einen Ausgleich, so eine Art Hafen. Und der sollte weitestgehend immer offen sein und dann muss er wissen, was draußen auf OSC passiert. Und deswegen ist die Meinung von dem Umfeld und die Tatsache, dass zum Beispiel meine bessere Hälfte das von Anfang an unterstützt hat, super relevant. Und es war für mich auch wichtig, das Feedback meiner Eltern zu bekommen. Aber ich habe nie danach gesucht, dass die alle von Anfang an sagen, ja, das musst du so machen. Und die brauchen ausreichend viel Verständnis und Toleranz und sagen, ja, dann mach halt sozusagen, ja. Aber ich habe jetzt nie danach gesucht, dass sie sagen, ja unbedingt, ey, wir unterstützen dich da, das ist genau das, alles andere ist Quatsch. Im Gegenteil, gerade wenn du dann auf Richtung Eltern schielst und du vorher einen anständigen Job hattest, da klatscht es nicht immer Applaus. Aber ich hatte zumindest so ein gutes Verhältnis zu meinen Eltern, dass die gesagt haben, ja, wenn du das wirklich willst, dann wird es schon das Richtige sein. Mhm. Verstehen wir jetzt nicht, ja, dass du irgendwie einen Job bei Microsoft kündigst, aber wirst schon wissen, was du tust.
Ja.
Und das ist ausreichend. Und deswegen habe ich das früh offen gespielt und ich war dankbar, dass auch meine Freunde das alles akzeptiert haben, obwohl sie wussten, das bedeutet vielleicht über Monate oder einige Jahre, dass wir uns sehr viel seltener sehen. Aber da kommt es auf die Qualität und nicht auf die Quantität drauf an. Und deswegen unterm Strich war für mich das Umfeld und die Unterstützung sehr relevant.
Ich nehme an, du kommst nicht aus einem Unternehmerhaushalt, das hat sich gerade angehört, oder doch ein Stück weit?
Das ist schwer zu sagen. Jein. Also wir hatten mal ein Bauunternehmen, meine Familie. Also ja, mein Vater ist selbstständiger Psychologe. Mein Onkel hat ein großes Übersetzungsbüro gehabt. Also in meinem Umfeld gab es schon einige Unternehmer. Ob das jetzt determinierend ist, das weiß ich nicht. Mhm. Aber es war, glaube ich, nicht schädlich.
Okay, ja, sehr interessant auf jeden Fall. Denn ich frage halt ja auch eben Schülerinnen und Schüler, wie sie darauf kommen, überhaupt, weil mich das sehr interessiert.
Also wahrscheinlich... Wahrscheinlich ist es so ein bisschen fördernd, weil du wirst ja immer in deiner Kindheit geprägt und was das Offensichtlichste ist, was alle immer sagen, ist, siehst du, wenn deine beiden Eltern Lehrer sind, wirst du auch Lehrer. Und es ist überhaupt nichts Schlechtes, weil offensichtlich bedeutet es dann, dass die Kinder da gute Verknüpfungen daran hatten und wahrscheinlich habe ich auch das, was meine Eltern und Stiefeltern gemacht haben, in meinen Onkel in guter Erinnerung und dann hast du ein bisschen Einfluss. Aber ob das bedeutet, definitiv, wenn du aus einer Unternehmerfamilie kommst, musst du Unternehmer werden, I don't know, du musst das machen, worauf du am meisten Bock hast, weil darin kannst du nur wirklich gut sein und wenn das Unternehmertum ist, dann freut mich das und wenn nicht, dann sind auch alle anderen Sachen genauso gut.
Ja, wie finde ich denn das, worin ich richtig gut bin, wenn jetzt jemand wirklich so dasteht als Student und sagt, ja, ich studiere halt jetzt erstmal und dann gucke ich, was ich mache, aber so richtig das, wo ich jetzt meine Leidenschaft, also Leidenschaft ist auch ein Wort, was sehr häufig fällt, wie finde ich denn das? Das ist halt eine Antwort, die finde ich schwierig zu geben, aber vielleicht hast du da irgendeine Meinung zu.
Ich weiß nicht, ob ich eine Meinung oder ein Patentrezept habe. Das ist wieder sowas, boah, das wäre fast vermessen. Ich kann aber sagen, wie es bei mir war. Und ich hatte schon fast abgedroschen, habe ich mit 5 oder 6 meinen ersten Computer bekommen. Das heißt, auch bei mir hat sich dieser Spleen für Tech sehr junge Jahre entwickelt und mir macht das immer noch Spaß und ich liebe Technologie. Aber ich habe irgendwann festgestellt, auch dann während der Schulzeit und des Studiums, ich werde nie der beste Techie, den es gibt. Weil das, was mir eigentlich Spaß gemacht hat, schon immer, war das Arbeiten mit Menschen. Ich habe Jugendgruppen betreut, ich war lange Zeit Trainer, auch wieder Volleyball, und habe mich da immer versucht zu engagieren. Ich habe nach dem Abi sogar Praktikas in Kinderkrippen, Gärten und was es da so gibt, gemacht, weil ich herausfinden wollte, ob ich nicht erziehe, ob das nicht was für mich ist. Dummerweise ist das in Deutschland leider wirklich, wie auch viele andere Berufe, also ist du kannst da de facto keine Familie ernähren und ich habe mir nicht zugetraut, reich zu heiraten, weiß ich nicht, ja. Vielleicht, weil ich damals ist nicht so, aber ich dachte, ja, die werden sich alle Brad Pitt suchen, die gleichen Mädels, ja, von daher muss ich was machen, wie ich selbst eine Familie ernähren kann. Aber das zusammengenommen und dann mit den ersten Berufserfahrungen hat sich dann herausgestellt, dass Führung von Menschen, und das ist als Unternehmer ja nichts anderes, ja, und dann auch früher eben als Teamlead oder sowas, da kann ich ja die Fachlichkeit und das Interesse und auch so ein bisschen das Gespür für Tech mit einbringen, muss aber nicht der Allerbeste sein. Und im Zweifel muss ich dann eher die Besten suchen und muss gucken, dass die bestmöglich zusammenarbeiten können und denen ihre Probleme aus dem Weg schaffen, dass sie Vollgas geben können. Und damit konnte ich sozusagen das, was mir wirklich Spaß macht, nämlich das Arbeiten mit Menschen, mit dem, wo ich ein bisschen Händchen dafür habe, Technologie zusammenbringen, und habe mich da relativ stark immer von meinem Bauch leiten lassen. Also ich habe ziemlich wenig für meinen CV gemacht. Ich habe immer mal angefangen, was zu studieren, und dann bin ich in die USA, aber das war alles. Ich bin fast etwas durchs Leben gestolpert und habe immer versucht, das zu machen, was sich am besten anfühlt.
Ja, sehr schön. Wir haben jetzt viel darüber geredet, wie es dazu gekommen ist, wie es zu diesem, ja, zu dieser Entwicklung gekommen ist. Und jetzt heute, wenn ich jetzt so mal den Daniel, der vor mir sitzt, anschaue, wie kann ich mir deinen Alltag so vorstellen? Gibt es überhaupt einen Alltag?
Klar gibt es einen Alltag. wobei Alltag ist bei mir fast mehr Allwoche. Mhm. Von Montag früh bis Freitagabend gehöre ich mit Haut und Haaren dem Laden. Ich fange normalerweise Montag an, so stehe so um 6 oder so auf, und dann, ich wohne ja noch in der Nähe von Nürnberg, und dann fange ich an, mich auf den Weg zu machen, entweder nach München oder nach Berlin. Ja, deswegen sitzen wir heute in Berlin, offensichtlich. Ja. Und bin da die Hälfte der Woche, und dann wechsle ich zurück nach München oder nach Berlin, je nachdem. Meistens nehme ich mir die Freiheit, dass ich dann die eine Nacht wieder in Nürnberg, glücklicherweise liegt das auf der Strecke, daheim schlafe, um auch ein bisschen was von meiner besseren Hälfte zu haben. Aber in der Zeit, in der ich dann in München oder in Berlin bin, mache ich nichts außer arbeiten. Das heißt, ich fange hier zwischen 8 und 9 an, und je nachdem, ob ich abends mich dann mal mit einem Kumpel treffe oder vielleicht auch irgendwie ein Event habe oder ein Meetup oder irgendwas, was sozusagen eher auf der lockeren Seite des Arbeitens ist. Ich glaube, obligatorisch würde man Netzwerken dazu sagen.
Zählt das auch hier dazu?
Bin ich, das hier ist jetzt, ja, das ist der einfache Teil, der schönere Teil des Jobs, ne? Aber ansonsten,
ja, das freut mich.
Ansonsten bin ich auch gut und gerne mal bis 10, 11, 12 hier, und dann gehe ich jetzt beispielsweise in Berlin, gehe ich rüber ins Motel One und haue hier an meiner Matratze oder schreibe noch ein paar E-Mails, und dann geht es von vorne los. Unter der Woche, das Krasseste, was ich mache, wenn ich Zeit habe, dann gehe ich mal ins Fitnessstudio oder ins Laufen.
Ja.
Aber ehrlicherweise...
Ja, ich habe einen Post von dir gesehen. Ich glaube, es war irgendwie richtig spät. Es war schon dunkel. Und das war jetzt im Sommer. Und dann habe ich auch gedacht, oh Gott, wann ist er denn dann aus dem Büro
gekommen? Aber das ist kein Zwang, ne? Also man muss das auch... Ich mache das, weil ich das gern mache.
Ja.
Also ich liebe meinen Job. Ich liebe diese Firma und alles, was da dranhängt. Und es gibt da nicht nur Sonne, sondern auch Schatten. Ich erwarte das aber gleichzeitig nicht von unseren Leuten. Also ich sage das auch sehr offen meiner Mannschaft. Ich sage, ich erwarte nicht, wenn ich euch irgendwie um 12 Uhr eine E-Mail schreibe, müsst ihr nicht antworten, könnt ihr, oder am Wochenende, null. Bei meinen Führungskräften, mit denen, die kennen mich gut genug, aber wenn ich zum Beispiel das in die Organisation kommuniziere, sage ich das dazu. Weil das ist immer die Gefahr, wenn ich sozusagen so überleidenschaftlich bin, dass alle dann denken, oh mein Gott, muss ich auch wie ein Wilder ackern. Das ist nicht so, ne?
Mhm.
Sondern da geht es auch A, um den Output und B, auch um die Fürsorge, und das ist ja ein Stück weit eben nicht nur mein Job, sondern auch meine Freizeit. Und das kann ich behaupten, weil es eben meine Firma und somit Teil meines Lebens ist.
Hm. Du arbeitest dann aber jetzt an dem Unternehmen, daran, das weiterzuentwickeln. Also ich kann mir jetzt nicht so ein Tagesgeschäft bei dir halt vorstellen. Also
das Tagesgeschäft besteht zu dem allergrößten Teil wieder im Arbeiten mit den Menschen. Und ja, das fasst du, glaube ich, richtig zusammen. Man arbeitet am Unternehmen, um das weiterzuentwickeln. Das heißt, letztlich spreche ich den ganzen Tag mit Menschen, ob das jetzt persönlich ist, in irgendwelchen Meetings oder per E-Mail oder Telefonate, und versuche herauszufinden, was kann ich machen, dass ihr noch besser arbeiten könnt, was sind die Schwierigkeiten, was liegt euch im Weg, was kann ich wegräumen, und dann versuchst du natürlich Trends aufzuspüren und zu gucken, was will der Kunde, wo können wir uns da hin entwickeln, und gibt es da hier und da dann Impulse in die Organisation, und pflanzt ein kleines Bäumchen, das sich eben in denen entwickelt, und versuchst sie wiederum zu gießen und irgendwie die Schädlinge fernzuhalten, um das bildlich darzustellen. Und von daher ist es kein wiederkehrender Alltag, ne? Weil gerade wenn du mit Menschen zusammenarbeitest, kommt immer was Neues. Das bleibt aber halt auch dann spannend dadurch. Das ist der Reiz an der Sache.
Hm. Ja, wir kennen uns jetzt von Startup-Teens. Inwieweit bist du so mit der Startup-Szene vernetzt? Kennt man sich da so untereinander? Wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, doch. Also, du hast ja ein paar große Hubs in Deutschland und auch in Europa. Ich glaube, Berlin ist sicherlich der Schmelztiegel. München und Hamburg gibt es noch. Und dann hast du ja noch Paris und London. Und gerade wenn du dann das Privileg hast, dass der Laden schon etwas größer ist und sichtbarer, dann geht es ruckzuck. Man kennt sich untereinander. Es gibt einfach Events, wo man sich austauscht. Man muss ja auch voneinander lernen. Manche sind dann schon weiter und andere sind aber noch früh da. Und ich halte es für sehr wichtig, dass das, was ich gelernt habe, dass ich das weitergeben kann. Und deswegen stelle ich mich da auch bereit, ob das in individuellen Gesprächen sind oder in so Meetups oder irgendwelchen Dinner-Dingern. Mhm. Weil nur so, glaube ich, kann man das ganze Ökosystem fördern, Entschuldigung. Und Startup-Teams ist halt da speziell in meinen Augen, weil das sehr früh eingreift. Mhm. Ja? Und das halte ich gerade in Deutschland für wichtig, weil wir haben ja nicht viel. Wir haben jetzt kein Gold oder so ein Zeug. Wir haben nur uns und wir werden geprägt durch unsere Bildung. Und ich glaube, da haben wir gerade ein großes Defizit. Wir müssten einfach viel mehr investieren in Bildung und Infrastruktur auch im Allgemeinen. Und wenn das der Staat erstmal so gerade nicht leisten kann oder nicht leisten will, dann ist es sehr gut, wenn sowas wie Startup-Teams eben entsteht. Und deswegen bringe ich mich auch da ein.
Ja, sehr schön. Hattest du selber Vorbilder damals? Oder? Weil jetzt bist du sicherlich Vorbild, würde ich jetzt mal mutmaßen.
Unternehmerischer Natur ist es schwierig. Da gibt es ein paar, wo ich wirklich sagen muss, Chapeau. Aber wie es häufig so ist, wenn du da oben stehst, die haben alle ein ganz spezielles Charisma, eine ganz spezielle Ausstrahlung. Und man sagt ja nicht umsonst, dass auch viele Vorstände Narzissten sind. Also es gibt kein Licht ohne Schatten und umgekehrt. Und natürlich ist es beeindruckend, was jemand wie Musk geschaffen hat. Aber boah, wenn er hier rumgetweetet wird, ja, wie wild, völlig ohne oben und unten, das ist halt nicht das, was ich zum Beispiel für mich dann als richtig empfinde. Und deswegen kann ich dann nicht sagen, einer von denen, ob das dann auch Zuckerberg oder Bill Gates ist, ist da the one and only. Wer ein wirkliches Vorbild war, und zwar ein Lebensvorbild, ist mein Großvater. Von dem habe ich viel mitgenommen. Das ist einfach ein geiler Typ. Und ja, von all den Unternehmern, ich glaube, da gibt es einfach in jeder Generation beeindruckende Persönlichkeiten. Wer mich am meisten wohl mitgebracht hat, ist tatsächlich Bill Gates. Das war auch einer der Gründe. Ich habe Microsoft schon vorher toll gefunden, warum ich dann überhaupt dahin bin. Aber ich glaube, Robert Bosch und Werner von Siemens waren bestimmt auch tolle Typen. Oder Edison. Von daher, Hauptsache, man steht auf, gestaltet was und macht was. Und wenn man dann Glück hat und viel Arbeit und kommt was bei rum, dann ist man per se schon ein Vorbild. Und dann sollte man eben das auch teilen, damit alle anderen auch in der Lage sind, was zu schaffen. Weil das kommt am Schluss irgendwie allen zugute. Das ist ja der Witz an der Sache.
Schön. Liest du? Und wenn ja, was liest du gerade?
Ich lese hin und wieder. Ich überfliege viel und lese viel quer, hauptsächlich Fachliteratur. Meine Freunde lachen immer, weil so Romane und so klassisches Lesen war nie mein Ding. Aber Fachliteratur finde ich schon gut, weil dann das gibt wieder Denkanstöße und die kannst dann ausprobieren und so. Und aktuell habe ich mir ein Buch geholt, das kommt aus der Google-Ecke, das heißt Search Inside Yourself. Und da geht es letztlich um Achtsamkeit. Das ist das, was ich aktuell durchschmöke.
Schön. Ja, Achtsamkeit ist so ein Thema, könnten wir jetzt noch Stunden wahrscheinlich drüber reden. Ja. Weil ich mir gerade gedacht habe, so wenn du hast unglaublich viel zu tun, kommst du noch dazu, eben auch für dich viel zu tun. Das ist so, du sagtest ja gerade, Work-Life-Balance ist so ein bisschen. Oder kannst du es in deinen Arbeitsalltag integrieren?
Du, das ist super schwer zu erklären. Ich weiß nicht, ob das eine Prädisposition ist oder ob ich mir das einfach angeeignet habe, weil ich Dinge teilweise nicht so ernst sehen möchte und mir eben diese Leichtigkeit versuche zu bewahren. Ich brauche nicht lange, um abzuschalten. Wenn ich hier rausgehe, egal zu welcher Uhrzeit, dann ist es erstmal abgeschalten. Es ist auch so, dass ich kann zum Beispiel arbeiten, kann meinen Rechner zuklappen und kann mich umdrehen und dann schlafe ich sofort ein. Ich habe noch nie ein Problem gehabt zu schlafen, also wie ein Stein. Und das reicht mir. Ich nehme mir hin und wieder Zeit, dass ich wirklich für mich alleine bin, ob das dann beim Fahrradfahren, beim Laufen ist oder beim Bouldern oder ob das dann auch einfach mal vielleicht nur im Bus oder im Zug ist, auf dem Weg von A nach B, dann gucke ich halt aus dem Fenster, damit ich die Dinge, die ich im Kopf habe, verarbeiten kann. Und was ich mir als Hilfsmittel von Anfang an in verschiedenen Formen angeeignet habe, ist, ich versuche Gedanken abzuschließen, bevor ich mich aus dem Flix-Leben entferne, ob das jetzt das Schlafen ist oder ob ich mich jetzt dann später mit meiner Verlobten zum Abendessen treffe. Und wenn ich das nicht schaffe, weil es eine komplexe Herausforderung ist, dann schreibe ich mir, das habe ich ja gemacht, bevor wir hier angefangen haben, schreibe ich mir den Gedanken auf ein Post-it, weil dann habe ich nicht die Angst, dass ich es vergesse und das macht mich sonst narrisch, sondern jetzt weiß ich, kann ich ganz entspannt mit dir das Gespräch führen und danach kann ich mein Post-it aufgreifen und kann das fertig machen, was ich vorher nicht geschafft habe.
Das zeigt mir so ein bisschen, dass du nicht nur klassischer Unternehmer bist, sondern auch so ein bisschen Entrepreneur deines eigenen Lebens. Das frage ich am Ende immer, das ist meine Standardfrage, warum bist du Entrepreneur deines eigenen Lebens?
Man sagt ja immer, jeder ist seines eigenes Glückes Schmied. Und deswegen trifft das Entrepreneur des eigenen Lebensseins ganz gut zu. Denn was du im Unternehmen tust, nämlich gestalten, das ist das, was mich dazu gebracht hat, etwas zu unternehmen, das musst du in meinen Augen, das ist die Pflicht mit deiner Geburt auch in deinem Leben tun. Und ich finde es sehr schade, dass nicht jeder dieser Pflicht gerecht werden kann oder mag. Und ich möchte tatsächlich jedem quasi jeden schütteln und sagen, hey, nimm das. Das ist einfach so ein tolles Geschenk, das Leben an sich. Und das muss man mit irgendwas füllen. Leben ist ja nur eine Definition. Das heißt, du musst dein Dasein letztlich mit Leben füllen. Und das funktioniert eben mit Gestalten und mit Unternehmen. Und dann bist du direkt bei diesem Entrepreneurship.
Sehr schön. Damit hast du mich und ich denke auch die Zuhörerinnen und Zuhörer. Sehr schön. Ich danke dir vielmals für deine Zeit.
Ja, danke für deine Zeit.
Hast du noch irgendwas, was du Gründerinnen und Gründern mit auf den Weg geben möchtest?
Nachdem heute Freitagnachmittag ist, Wochenende genießen, nicht zu viel arbeiten.
Sehr schön. Vielen Dank, David. Ich hoffe, dir hat es auch Spaß gemacht.
Sehr, danke dir.